Bad mystery.
Schön, dass ihr wieder da seid. Ehrlich, jetzt hab ich mal Gänsehaut, weil mein Podcast liegt, ein paar Jahre jetzt schon ein bisschen brach. Und trotzdem gibt es da Personen, die, das könnt ihr mir glauben, ich habe das nicht geschnallt, aber es gibt hier wirklich Personen, die das sehr, sehr schade fanden, dass ich weg war und immer noch geduldig warten, dass es hier weitergeht. Danke. Danke, Marlene, für deinen Kommentar. Ja, also ich bin Stefan Barth und vielleicht ist es euch ja aufgefallen, dass sich nicht nur der Name des Podcasts geändert hat. Aus 4 hoch 2 wurde jetzt Stefan Barth Mystery. Als Sprecher kennt man mich vielleicht unter dem Namen, aber als Autor noch nicht. Und das ist nur eine der Änderungen in diesem Podcast. Bevor ich euch in meine neuen Geheimnisse einweihe, schließen wir erstmal die erste Staffel ab. Ihr hört also jetzt den ersten Teil meiner Sci-Fi-Erzählung mit dem Titel Der erste Tag. Kail zog behutsam das Familienfoto aus einem kleinen, ledereingebundenen Buch. Das warme, gelbe Licht am Horizont wechselte langsam die Farbe und schimmerte orange. Feierabend. Kail saß auf der Metallbank vor seiner kugelförmigen Wohnbaracke und versuchte zu entspannen. Er legte das Büchlein neben sich auf die Bank und richtete den Blick auf das Foto. Eine blonde Prinzessin mit stahlblauen Augen strahlte stolz in die Kamera. Neben dem Mädchen hockte eine junge Frau in einem blütenbesetzten Sommerkleid. Lange, dunkelbraune Haare umrahmten ihr perfektes Gesicht. Aus braunen Augen lächelte sie dem Fotografen verliebt entgegen. Sonnenschein, Schäfchenwolken, ein lauer Wind, 25 Grad. Bilderbuchwetter und ein friedlicher Moment für ein perfektes Familienfoto waren damals Kails Gedanken, als er den Auslöser drückte. Üblicherweise herrschten in den Sommermonaten fast täglich Temperaturen um die 40 Grad. Die neue Normalität, titelten die Medien. Während auf einem Teil des Planeten die Einwohner großen Überschwemmungen ausgesetzt waren, fehlte in anderen Gebieten das Wasser. Dort, wo sich die Wüste immer weiter ausbreitete und die Bauern kaum noch fruchtbares Land vorfanden. Bekannt war der drohende Klimawandel seit Dekaden. Politiker debattierten endlos und verabschiedeten jedes Jahr aufs Neue halbherzige Maßnahmen, bis es irgendwann zu spät war. Demokratien standen auf dem Prüfstand. Und die Jungen zwangen die Alten nicht mehr wegzuschauen, sondern zu handeln, um die schlimmsten Auswirkungen wenigstens abzumildern. Denn Wissenschaftler waren mittlerweile auf dem Erkenntnisstand, dass dem Planeten die Luft ausgehen würde. Programme zur Beforstung wurden ins Leben gerufen, waren aber wenig erfolgreich. Monokulturen brachten mehr Schaden als Nutzen und wenig Sauerstoff. Neue Energiekonzepte wurden hektisch umgesetzt, um furios zu scheitern. Es gelang der Welt und seinen Bewohnern kurzzeitig, durch Verzicht und eine Anpassung der Lebensweisen den CO2-Ausstoß weltweit auf ein Minimum zu reduzieren. Was nie jemand für möglich gehalten hätte, funktionierte letztendlich. Alle zogen an einem Strang. Bis zu dem Tag, an dem sich führende Wissenschaftler vor die Weltpresse stellten und verkündeten, dass jegliche Maßnahmen nur eine Verzögerung des laufenden, unumkehrbaren Prozesses zur Folge hätten. Mit anderen Worten, ein Todesurteil. Danach machten sich Angst und Hoffnungslosigkeit breit und schürten zunehmend religiöse Auseinandersetzungen, die kriegerische Ausmaße annahmen. Parallel suchten Astrophysiker und Raumfahrttechniker nach bewohnbaren Planeten, die man mit vorhandener Technik erreichen konnte. Kails Vater war der Erste, der einen nahen Kandidaten gefunden und als lebensfreundlich eingestuft hatte. Der Planet Eden war weniger als 60 Millionen Kilometer entfernt und blieb nur deshalb so lange verborgen, weil er hinter einer gewaltigen Staubwolke seine Bahnen drehte. Die Entdeckung war eine Sensation. Wissenschaftler auf der ganzen Welt entwarfen gemeinsam Pläne für die Umsiedlung der Bevölkerung. Ein Projekt, das mindestens 10 Jahre Planung erforderte. Kail war damals 11 Jahre alt und wollte unbedingt Raumfahrttechnik studieren. Wissbegierig verschlang er alles, was er zum Thema in Büchern, Zeitschriften, online und in Mediatheken finden konnte. Über den digitalen Zugang seines Vaters schaute er sich Videovorlesungen der Universität an. »Ich werde die Rettungsmission leiten«, lautete sein Glaubenssatz. Vielleicht wollte er aber auch nur seinem Vater gefallen und ihm einmal nahe sein. Näher als morgens zwischen Tür und Angel, wo er die gleichen Worte immer wieder hörte. »Bin spät dran«, was stimmte, da sein Vater auch nachts noch über seinen Experimenten und Studien brütete und morgens sehr früh das Haus verließ. Kail konnte ohne Übertreibung behaupten, dass er mehr aus den vielen Interviews, die sein Vater gegeben hatte, lernte, als aus persönlichen Gesprächen. Wissen, das für einen Trip ins All hilfreich war, aber nicht, um aus einem einsamen, verängstigten Jungen einen selbstbewussten, empathischen Erwachsenen zu machen. Diesen Job übernahm seine Großmutter, da Kails Mutter seine Geburt nicht überlebt hatte. Kails kindlich naiver Gedanke war, wenn er erst Missionsleiter wäre, müsste sein Vater mehr Zeit mit ihm verbringen und ihn ernst nehmen. »Ich werde die Rettungsmission leiten.« Am Tag von Kails Hochzeit ließ ihm sein Vater ausrichten, dass es ihm leid täte, er gerade auf der anderen Seite der Welt einen wichtigen Testballon mit einem Prototyp der Forschungsstation startete. Kail wisse ja, dass die jüngsten Prognosen von einem Zeitfenster von wenigen Jahren ausgingen, bis die heutige Zivilisation kollabieren würde. »Wir müssen Gas geben!« Mit einem ähnlichen Argument entschuldigte er sich für das Fernbleiben zur Geburt seiner Enkeltochter. Kail wusste, dass sein Vater recht hatte. Es stand inzwischen schlimm um den Planeten, aber verdammt, es ging um seine Familie, sein Fleisch und Blut. Kails Wunsch als Erwachsener, seinen Vater häufiger zu sehen, hatte sich nur kurz erfüllt. Er hatte tatsächlich den Auftrag bekommen, die Mission zu leiten, ohne väterliche Hilfe oder seinen Einfluss. Den brauchte er auch nicht. Abschluss an der Elite-Uni, bester im Jahrgang, summa cum laude. In der ersten gemeinsamen Projektwoche auf dem Weltraumbahnhof ließ Kails Vater schnell durchblicken, dass er seinen Sohn lieber ganz woanders und in einer anderen Position gesehen hätte. Klüngel, würden die Leute denken. Er hätte ihn protegiert. Sein Ruf würde möglicherweise darunter leiden, musste sich Kail anhören, ausgerechnet am Tag der Beerdigung seiner Großmutter. Von da an vermied er es, seinem Vater, wenn möglich, zu begegnen. Die Missionsvorbereitungen waren fast abgeschlossen, als sich religiöse Fanatiker Zugang zu den gefährlichsten Massenvernichtungswaffen der Welt verschafften, und verrückt genug waren sie auch einzusetzen. Sie verbreiteten die Fake News, dass eine satanische Elite Raumschiffe bauen würde. »Sie wollen mit den sogenannten Archen seinesgleichen den Arsch retten und den Rest der Welt in den Arsch treten!« war die reißerische Schlagzeile, die sich in Windeseile verbreitete und Zwietracht säte. Tag der Bombardierung. Kail wurde durch 120 Dezibel lautes Sirenengeheul aus dem Schlaf gerissen. 4 Uhr morgens. Der Start der Mission Eden war T-48 Stunden und Kail wollte in 4 Stunden vom südlichsten Hafen zurück ins Hauptquartier fliegen. Seine Drohne parkte vor seiner Baracke. Auf dem Tablet, das auf einem Stuhl neben der Schlafpritsche lag, war unübersehbar ein Fenster mit einer E-Mail aufgepoppt, die alarmierend rot blinkte. »Terroristen haben vor 20 Minuten alle Raumhäfen angegriffen. Kail, wenn Sie es noch unbeschadet schaffen, fliegen Sie ins Hauptquartier. Ansonsten verschwinden Sie im Bunker.« Bevor Kail auch noch den letzten Satz lesen konnte, riss jemand die Zimmertür auf. Sein Drohnenpilot stolperte atemlos herein und war so außer sich, dass er keinen klaren Satz formulieren konnte.
»Sir, wir müssen... Raketen! Sie haben die Abwehr ausgeschaltet!«
Kail antwortete gefasst. »Hab's grad gelesen. Komme gleich. Starten Sie schon mal die Rotoren.« Er zog sich die Uniform an, schnappte sich das Tablet und stolperte zum Ausgang, während er sich die Stiefel im Laufen anzog. Am Nachthimmel wurden 7 helle Punkte größer und größer und kündigten Unheil an. Als Kail die Einstiegstür der Drohne ins Schloss drückte, zog sein Pilot auch schon den Joystick bis zum Anschlag. Begleitet von einem Surren hob das wendige Fluggerät kerzengerade ab um im nächsten Moment eine 45-Grad-Kurve zu meistern, da die ankommenden Raketen gefährlich nahe seine Flugbahn streiften. Bumm! Der erste Einschlag. Die darauf folgende Explosion beförderte die Drohne 100 Meter seitwärts. Sie war schon hoch genug, nicht völlig abzutrudeln, fing sich wieder und nahm mit Vollgas ihren Kurs Richtung Hauptquartier auf. 2 Stunden Flugzeit. Kail legte das Tablet auf seine Knie und scrollte den Text der E-Mail nach unten. Dort stand, dass die Terrorgruppe in 50 Minuten mitten in der Hauptstadt eine Bombe zünden werde, die alles und jeden im Umkreis von ein paar Kilometern vaporisieren würde. Kail wurde leichenblass. Mit dem Zeigefinger tippte er auf das Kreuz neben der Nachricht, die daraufhin verschwand. Auf dem Screen konnte man jetzt ein Selfie erkennen. Kails Frau und seine Tochter standen auf einem Balkon. Im Hintergrund, vielleicht 80 Meter entfernt, ragte ein Obelisk in die Höhe, umrandet von einem Kreisverkehr, der das Zentrum der Hauptstadt markierte. Kail war paralysiert. Auf keinen Fall würde er es rechtzeitig in die Stadt schaffen. Vater, schoss es ihm durch den Kopf. Der Raumhafen und das Hauptquartier waren nur 20 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Kail hämmerte mit dem Zeigefinger auf das Symbol für Kontakte. Doppelklick. Das Tablet versuchte, einen Videochat aufzubauen. Verbinde, konnte Kail auf dem Display lesen. Er starrte auf das sich drehende kreisrunde Icon. Mann, das dauert zu lange. Kein Signal. Scheiße. Unfruchtbar. Alle Archen wurden an nur einem Tag zerstört und somit die Hoffnung, so viele Leben wie möglich vor dem inzwischen absehbaren Tod zu retten. Der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre lag unter 21%, Tendenz fallend. Ohne Raumschiffe war aber eine Evakuierung des Planeten ausgeschlossen und Projekt Eden gescheitert. Was an diesem Tag noch keiner ahnte, den Untergang der Weltbevölkerung besiegelte erst Monate später eine bis dahin unbedeutende Sekte im Alleingang, als sie aus einem Biolabor ein experimentelles Virus entwendete und freisetzte. Sie folgten der kruden Verschwörungstheorie, dass angeblich eine geheime heilige Priestergemeinschaft den Erreger programmiert hätte, um alles Böse auszulöschen, jedoch von einer noch geheimeren Weltelite gestohlen und unter Verschluss genommen wurde. Ein Irrtum mit fatalen Folgen. Das Virus ist lediglich aus einem misslungenen Versuch, einen wirkungsvollen Impfstoff gegen gängige Krankheiten zu entwickeln, hervorgegangen. Todesfälle verursachte es nicht und auch keine Symptome. Da es sich nun aber unbemerkt ausbreiten konnte, blieb lange Zeit unentdeckt, was es tatsächlich bewirkte. Es setzte die Reproduktionsfähigkeit aller Organismen außer Kraft und bedeutete das Ende jeglichen Lebens auf diesem Planeten. Kail und sein Forschungsteam mussten umdenken. Die Bevölkerung war nicht zu retten. Aber vielleicht konnte sie ein Erbe hinterlassen und in eine neue Welt bringen. Genforscher isolierten und digitalisierten, was die Evolution über Jahrtausende zustande gebracht hatte. Sie hatten herausgefunden, dass kollektives Wissen in DNA-Strängen gespeichert und an die nächste Generation weitergegeben wird. Alles, was möglich war, wurde schön sortiert, aufbereitet und in einer programmierbaren DNA aus dem Labor gespeichert. Eine Ethikkommission wurde eingeschaltet und musste entscheiden, was in die neue Welt exportiert wird und was besser nicht. Die Idee, Gehirnscans von Humanoiden, also das komplette Bewusstsein in die Avatare zu laden, wurde abgelehnt. Bewusstes Leben enthielt zu viele unberechenbare Variablen, die letztendlich auch wieder zur totalen Zerstörung führen könnte. Was nachweisbar in der Geschichte dann erneut zu Konflikten führte und Zerstörung und Kriege auslöste, sollte schon im Vorfeld isoliert werden. Nur ausgewählte Informationen und Wissen sollten genetisch weitergegeben werden. Die so programmierten Avatare sollten sich mit einer unterentwickelten, aber geeigneten Spezies des Planeten paaren können und so deren Evolution vorantreiben, damit sie intelligentes Leben entwickeln. Es wurde eine kompatible Primatenart gefunden, die sich aus eigener genetischer Anlage nie so weit entwickeln würde. Intelligentes Leben ist kompliziert und entsteht nicht überall einfach so von selbst im Sonnensystem, war der damalige Erkenntnisstand. Lange und heiße Debatten wurden noch geführt, ob Religionen und Spiritualität aus der Veranlagung gelöscht werden sollten. Letztendlich war die Beweislage zu erdrückend. Hoffnung und Glaube wurden überschrieben und durch einen neuen Motivator ersetzt, den eine KI errechnet hat. Eine Ersatzreligion wurde künstlich hinzugefügt, die sich ausschließlich auf Fakten stützt, unter Ausschluss von Emotionen. Lebens- und Überlebenswille sollten nur noch eine Sache der Logik sein. Das Ergebnis der gesamten Arbeit wurde als Projekt Janus-Familie gespeichert. Tag der Bombardierung 2. Die Zeit war Kails Gegner. Er würde seine Familie verlieren, wenn er seinen Vater nicht erreichte. Seine Drohne war noch viel zu weit entfernt. Kail nahm das Tablet und versuchte es erneut. Als das Videobild seines Vaters auf dem Bildschirm erschien, atmete Kail hörbar erleichtert aus.
»Junge, Gott sei Dank, ihr habt es geschafft, vor dem Angriff wegzukommen!«
Kail unterbrach seinen Vater resolut und erklärte ihm die Lage.
»Verstehe, Junge, beruhige dich. Ich lass doch deine Familie nicht im Stich. Ich lass sie abholen. Ach, Unsinn, ich flieg selbst und hole sie da raus.«
»Danke dir, Vater.« Ein Transportraumschiff, das die Terroristen nicht zerstört hatten, und ein wissenschaftlicher Durchbruch bei der Herstellung organischen Materials und eine programmierbare DNA mit dem vielversprechenden Namen Janus-Familie waren nun die Zutaten für einen neuen Plan. Forschern gelang es, im 3D-Biodruckverfahren komplexe humanoide, weibliche, gebärfähige Körper auszudrucken. Technisch wäre es auch möglich gewesen, Männer auszudrucken, doch das machte keinen Sinn, da sie zeugungsunfähig gewesen wären. Die Idee war, in die jungfräuliche DNA der ausgedruckten Avatare gezielt die genetischen Informationen aus dem Projekt Janus-Familie abzuladen. Zuvor sollte in einem ebenfalls neuen Verfahren die Janus-DNA mit der DNA der Primatenart aus der neuen Welt verknüpft werden. Der DNA-Mix bot dann die höchste Kompatibilität und sollte, um jedmögliche Manipulation auszuschließen, erst am Zielort auf den Avatar übertragen werden. Die Avatare würden sich auf einem ähnlichen Entwicklungsstand wie die Primaten befinden. In der neuen Welt sollte das Team der Arche in einer kontrollierten Umgebung sicherstellen, dass die Avatare sich mit den Primaten paaren und so ihr Erbgut weitergeben. Im Laufe der nachfolgenden Generationen würde dann aus dem Erbe einer sterbenden Welt eine neue Zivilisation entstehen. Zur Umsetzung dieses ambitionierten Vorhabens standen lediglich eine Mini-Arche und eine vierköpfige Mannschaft zur Verfügung. Außerdem war die Vorbereitungszeit für diese allerletzte Mission so kurz wie die Lunte der Leute, die auch dieses Projekt verhindern wollten. Aber es gab auch einen Vorteil. Durch die Shuttle-Missionen der letzten Jahre für die geplante, aber gescheiterte Umsiedlung wurde bereits das Überlebensnotwendige auf den Zielplaneten gebracht. Die Survivor musste also nur noch die Avatare sicher verstauen, die Zielkoordinaten eingeben und unbeschadet in der neuen Welt landen. Zur Crew gehörte ein Android, Aran, der auch der Wissenschaftsoffizier des Flugs war, eine Gentechnikerin, eine Ärztin und Kail, der Leiter der Mission. Tag der Bombardierung 3. 5 Minuten bis zur Detonation und immer noch kein Rückruf von Kails Vater.
»Wie lange noch? Können wir nicht doch einen kleinen Umweg über die Hauptstadt fliegen?«
Kail schrie gegen die Fluggeräusche der Drohne an, da der Pilot mit voller Energie beschleunigte. Er schüttelte den Kopf und zeigte mit 2 Fingern in die Luft.
20 Minuten bis zur Hauptstadt. Verdammt!«